Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Marina Schweizer. Herzlich willkommen. Abstieg verhindert. Die deutschen Tennisfrauen bleiben in der Fed Cup Weltgruppe. Was kann man von dieser vormals hochgelobten Spielerinnengeneration noch erwarten? Das wird Thema hier sein. Eintracht Frankfurt steht im Halbfinale der Europa League und auch in der Liga läuft's rund. Was macht die Eintracht so stark momentan? Fragen wir Hendrik Nachtsheim, Eintracht-Fan und eine Hälfte des hessischen Komikerduos Badesalz. Was dürfen Fans im Stadion rufen und wer wird wie zur Verantwortung gezogen? Wir sprechen mit einer Fanvertreterin über Schmähgesänge gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp und das aktuelle Gerichtsverfahren. Und wir sprechen mit einem Verbandspräsidenten, der dagegen ist, dass Athleten künftig 25% der Olympiaeinnahmen ausgezahlt bekommen. In der Fußball-Bundesliga steht es im Abendspiel zwischen den beiden Champions-League-Aspiranten Gladbach und Leipzig 0:1. Da sind knapp 41 Minuten gespielt und in der 17. Minute traf Halstenberg für Leipzig per Foulelfmeter. Am Nachmittag konnte wieder einmal der FC Bayern München im Titelduell um die Meisterschaft mit dem BVB vorlegen, auch wenn sich der Rekordmeister gegen die Hanseaten schwer tat. Karl-Heinz Kass.
Der Spieler des Tages war Niklas Süle. Der Nationalspieler traf in der 75. Minute aus 18 Metern mit einem vom Niederländer Klaassen abgefälschten Schuss und nennt Gründe, warum sich die Bayern so schwer taten.
Es war heiß, der Platz war nicht so nass, es hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Trotzdem waren wir die bessere Mannschaft und mussten uns aber zusammensetzen. Wir waren uns alle einig, dass da mehr kommen muss, wenn wir die Spiele gewinnen wollen gegen eine gute Bremer Mannschaft.
Erstmals in dieser Saison erzielte Werder Bremen kein Tor in einem Bundesligaspiel. Das hatte laut Maximilian Eckestein seinen Grund.
Mit der roten Karte haben wir natürlich nichts mehr nach vorne hingekriegt, muss man so sagen. Trotzdem fand ich, hat man in der ersten Halbzeit gesehen, dass wir mithalten können.
Es war die 58. Minute. Der Serbe Veljkovic hatte gelb und rammte Niklas Süle beim Luftkampf den Ellbogen in den Körper, also gelb-rot. Die Bayern bleiben spitze. Bremen kassierte die erste Niederlage im Kalenderjahr 2018.
Und damit sind wir im Abstiegskampf. Für den 1. FC Nürnberg hat sich die Reise nach Leverkusen nicht gelohnt. Wieder keinen Punkt mitgenommen aus der Partie gegen die Werkself. Die besiegt den Club mit 2:0. Burkhard Hupe.
Bayer Leverkusen hat kein gutes Spiel gezeigt und trotzdem ein gutes Ergebnis erzielt. Dieses 2:0 gegen den 1. FC Nürnberg kam erst in der zweiten Halbzeit zustande. Lucas Alario, der eingewechselte Mittelstürmer, per Kopf erfolgreich nach einer Ecke. Und dann 3 Minuten vor dem Ende Kevin Volland spielt einen Ball, der fast schon verstolpert war, mit der Picke noch ins lange Eck aus 7-8 Metern. Das war der zweite Treffer für Bayern 04 Leverkusen. Die bessere Mannschaft hat gewonnen. Der 1. FC Nürnberg wartet auf des Gegners Platz weiterhin auf einen Erfolg und bleibt im Tabellenkeller fest auf dem 17. Tabellenplatz, während Leverkusen jetzt wieder ein bisschen zumindest von Europa und mehr träumen darf. Leverkusen schlägt Nürnberg mit 2:0.
Der FC Augsburg dagegen spielte befreit auf gegen die Gäste aus Stuttgart, die mit 6 Gegentoren nach Hause geschickt wurden. Patrick Schmid.
Für Markus Weinzierl war es wohl das letzte Spiel als Trainer des VfB Stuttgart. Seine Mannschaft war beim FC Augsburg chancenlos. Die Augsburger haben im ersten Heimspiel vom neuen Coach Martin Schmidt überragend gespielt. Schon zur Pause stand 3:0 durch die Treffer von Khedira, Hahn und Max. Im zweiten Durchgang haben Richter mit einem Doppelpack und zwischendurch Max mit seinem zweiten Treffer noch nachgelegt. Für den FCA war es der höchste Sieg in seiner Bundesliga-Geschichte. Für Stuttgart die höchste Saisonniederlage. Augsburg hat damit den direkten Klassenerhalt so gut wie sicher bei 10 Punkten Vorsprung. Der VfB hat jetzt wohl nur noch ein Ziel, Relegationsplatz 16 zu verteidigen.
Eine ganz schwierige Situation für Trainer Markus Weinzierl, der nach dem Spiel so reagierte.
Man kann sich nur entschuldigen für diese Leistung bei allen Fans und sowas darf natürlich in so einem wichtigen Spiel in keinster Weise passieren.
Sagt Markus Weinzierl. Mainz 05 gelang das, was Gegner Düsseldorf schon vergangenes Wochenende feiern konnte. Die Sicherheit, dass es in Liga 1 weitergeht, durch einen 3:1-Sieg. Florian Winkler.
Mainz 05 sichert sich ein weiteres Jahr Bundesliga und feierte einen nicht unverdienten Sieg gegen Düsseldorf. Die Fortunen waren lange Zeit das aktivere Team, ließen aber zu viele Chancen liegen. Die Anfangsphase gehört aber klar den Rheinhessen, die bereits nach 40 Sekunden durch Mateta in Führung gingen. Die Gäste kamen erst nach einer guten Viertelstunde ins Spiel. Dodi Lücke-Bacchio traf zum 1:1-Ausgleich. Nach der Pause waren die Gäste nah dran am nächsten Treffer, doch Lücke-Bacchio setzte einen Handelfmeter, den es erst nach Videobeweis gab, an den Pfosten. Weitere gute Möglichkeiten blieben ungenutzt. Erst ein Konter, den Onisivo zum 2:1 verwertete, ließ die Mainzer wieder offensiv aufblühen und kurz vor Schluss war erneut Mateta zur Stelle und traf zum 3:1 Endstand. Dadurch dürfen die 05er weiter erstklassig bleiben. Das hatte Düsseldorf bereits letzte Woche schon geschafft.
So richtig lohnt sich der Blick auf die Tabelle noch nicht, weil es heute Abend noch ein Spiel gibt. Morgen 2 und am Montag noch 1. Da spielt dann Eintracht Frankfurt am Ostermontag. Also noch etwas Ruhe für die schweren Beine der Eintracht-Spieler nach dem Europa-League-Viertelfinale am Donnerstagabend, als der Eintracht gegen Benfica Lissabon der Halbfinaleinzug gelang. Das war die große Überraschung dieser Woche. Nach dem 2:4 Rückstand im Hinspiel gegen Benfica Lissabon haben die Hessen dann zu Hause den Rückstand gedreht. Ein Abseitstor, ja, das war Glück. Dennoch ließ die Eintracht Benfica Lissabon nicht zum Zuge kommen, siegte im Rückspiel mit 2:0 und ist nach der Auswärtstorregel im Halbfinale der Europa League zum ersten Mal in einem europäischen Wettbewerb seit 39 Jahren so weit gekommen. Henny Nachtsheim von der Comedy-Gruppe Badesalz ist unter anderem für Eintracht-Sketche bekannt, aber eben auch ein gefleischter Fan. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Was bedeutet Ihnen das als Fan, dieser Halbfinaleinzug?
Naja, das bedeutet mir als Einzelfan wahnsinnig viel. Ich muss sagen, ich habe das nicht im Stadion gesehen, das Rückspiel. Ich habe das zu Hause gesehen. Ich habe beim 2:0 mich dabei ertappt, dass ich totenstill war. Also normalerweise flippt man ja so aus. Aber ich war so gerührt und ich war so ergriffen und sagte, das gibt's doch gar nicht. Und ich meine, ich bin jetzt ja lange dabei und das letzte Mal, dass ich halt eben wirklich, dass man so weit war, war halt 1980, als sie den UEFA Cup, wie so hieß der damals noch, gewonnen haben. Von daher ist es für mich erstmal als Eintracht-Fan wie für jeden anderen auch wie so ein Geschenk, gerade diese Saison. Aber was halt auch zu beobachten ist, dass es mit dieser ganzen Region hier wirklich was macht. Das sagt sich so schnell, aber das ist tatsächlich so. Das ging schon mit dem DFB-Pokalsieg los. Das hat hier monatelang nachgewirkt und immer wieder haben Menschen drüber geredet und sich zum 100. Mal das Tor von Gacinovic angeguckt und jetzt eben auch diese Europa League und die ganze Region ist im Rausch. Sie liegen sich alle in den Armen und alle reden davon, wildfremde Leute sprechen mich im Supermarkt an. Also das gibt so ein kollektives Glücksgefühl.
Jetzt schwärmen ja ganz viele auch schon seit der vergangenen Saison von der Offensivkraft. Da fallen dann immer die Namen Haller, Rebic, genau. Jovic, die diesmal entweder ja gar nicht dabei waren oder sich schwerer taten als sonst. Wer oder was gab denn aus Ihrer Sicht diesmal den Ausschlag?
Also ich glaube, den Ausschlag gibt am Ende Adi Hütter, der Trainer, der dieser Mannschaft irgendwie einen unfassbaren Siegeswillen eingeimpft hat und der einfach einen ganz fantastischen Job macht. Und der kann mit den Spielern, der ist unheimlich empathisch. Ich weiß nicht, also ich finde, dass er auch in den Interviews unheimlich sympathisch und klug rüberkommt. Und das alles, das lässt er halt einfließen in seine Arbeit oder bei seiner Arbeit mit den Spielern. Und ich finde, dass er der Knackpunkt ist. Die Spieler sind alle im Moment immer bereit, ans Limit zu gehen. Und da musst du auch als Trainer hinkommen, dass du die so einschweißt, dass die dann wirklich sagen, ja, wir wollen das. Und das, glaube ich, ist das Ding, die ganze Mannschaft, auch Fallett, der jetzt irgendwie monatelang nicht gespielt hat und auch etwas unsicher in der reinkam, wie man gelesen hat, wird dann durch seine Mitspieler so gepusht, dass er eine Riesenleistung abruft. Das ist schon, also ich bin schon sehr geflasht, wie das gerade ist.
Jetzt haben Sie den Trainer schon erwähnt, dabei hatte man ja große Sorge, als im vergangenen Jahr der Erfolgstrainer Niko Kovac zum FC Bayern wechselte. Ja. Jetzt läuft es unter Adi Hütter weiter gut. Wer ist denn hinter den Kulissen aus Ihrer Sicht für den Erfolg bei der Eintracht verantwortlich?
Also, sag mal, das sind natürlich Freddy Bobic, der sicherlich Heribert Bruchhang, der auch große Verdienste um die Eintracht hat, der den Verein in eine große Seriosität zurückgeführt hat, aber den er halt abgelöst hat. Und ich kenne Freddy tatsächlich schon länger, als er eben jetzt, also ich habe ihn noch schon kennengelernt, als er Fußball gespielt hat, noch selbst. Da haben wir in Stuttgart mit Badesalz gespielt und haben uns irgendwie kennengelernt nach der Vorstellung und hatten einen wahnsinnig netten Abend und haben den Kontakt jetzt auch wieder aufleben lassen. Ist halt einfach ein unheimlich schlauer Mensch, aber natürlich auch Axel Hellmann, der so ein bisschen für das Marketing zu und für die ganze auch Finanzgeschichte zuständig ist, eben bis hin zu auch Bruno Hübner, der halt eben auch als Sportdirektor einen super Job macht. Also das ist einfach das ganze Team, die Stimmung ist. Auch wenn man in die Geschäftsstelle kommt, da spürst du, das lebt und bebt und alle sind am Strahlen und alle haben totalen Ehrgeiz, das noch besser zu machen und diesen Verein noch ein Stück voranzubringen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt auch eine etwas neuere Epoche erleben. Nicht nur diese Saison, sondern auch die nächsten Jahre. Egal übrigens, in ganz schnell, wenn ich das noch sagen darf, egal ob jetzt all diese Megastürmer alle bleiben können oder nicht. Ich glaube, dass das Team hinter dem Team fast noch entscheidender ist. Und da wird auch unheimlich viel Geld reingesteckt. Also das weiß ich zufälligerweise, dass die Scouting-Abteilung und sowas, da werden die besten Leute geholt und da will man extrem gut aufgestellt sein.
Das muss man ja möglicherweise auch, denn oft straucheln ja die Teams dann in der Liga wegen der Doppelbelastung. Das ist jetzt aktuell nicht der Fall. Nee. Für Sie der Beweis, dass die viel genannte Geldschere im Fußball zwischen den reichen Dauer-Champions League-Teilnehmern und dem Rest dann doch nicht so ausschlaggebend ist?
Sagen wir mal so, dass die wird schon dominieren weiter. Aber ich glaube, es gibt immer mal diese Momente, wo das mal nicht oder wo das außer Kraft gesetzt wird. Ich habe mich mit Heribert Bruchhang, mit dem ich wirklich ein herzliches Verhältnis verbinde, mal ziemlich gestritten, weil er gesagt hat, ja, die Tabelle ist auf die nächsten 50 Jahre einzementiert. Und habe ich gesagt, das würde ja bedeuten, dass zum Beispiel Gladbach vor ein paar Jahren gar nicht da hätte hochkommen können, nachdem sie schon mal abgestiegen waren und so weiter. Ich habe dann gesagt, das muss möglich sein und es muss uns auch dieser Glauben erlaubt sein, dass das irgendwann mal eine Mannschaft da oben eindringt, mit der man nicht gerechnet hat. Und das hat die Eintracht jetzt dieses Jahr geschafft, einfach über eine außergewöhnliche sportliche Leistung, über einen außergewöhnlichen Trainer. Und das hoffe ich, dass das immer wieder auch bei anderen Vereinen mal der Fall sein wird. Sonst werden wir ja verrückt, wenn jetzt Bayern noch die nächsten 30 Jahre Meister wird. Irgendwie das ja, also ich meine, gut, 30 Jahre werde ich nicht mehr erleben, aber es wird trotzdem furchtbar.
Herr Nachtsheim, wir müssen noch ganz kurz am Ende über die Fans sprechen. Ja. Am Donnerstag konnten Fans ja nur ganz knapp daran gehindert werden, den Platz zu stürmen. Die stehen ja wegen Vorstrafen unter Beobachtung. Haben Sie da auch den Atem angehalten?
Ja, aber ich habe relativ schnell gesehen, dass die das völlig in Ordnung fanden, da stehen bleiben zu müssen. Die waren halt einfach völlig drüber. Die sind natürlich ausgerastet aufgrund des Erfolgs. Aber als sie dann gemerkt haben, dass sie das Ding da einreißen, sind sie stehen geblieben. Das hat ja Freddy Bobic später auch in der Analyse oder im Interview nochmal sehr lobend erwähnt, dass er sagte eben, ja, die haben sich gefreut, aber sie sind nicht übers Ziel hinausgeschossen. Die wissen genau, was auf dem Spiel steht, Zuschauerausschluss und so weiter und sind dann da stehen geblieben. Sie sind halt ausgeflippt vor Freude, aber sie haben nicht übertrieben. Und das fand ich gerade nach dieser Pyro-Geschichte beim letzten Mal fand ich das ein gutes Zeichen.
Vielen Dank für diese Einschätzung an Henny Nachtsheim von Badesalz zum Halbfinaleinzug. Schon lang überstanden, zum Halbfinaleinzug von Eintracht Frankfurt in der Fußball-Europa League.
Sehr, sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Danke.
In der zweiten Liga will der Hamburger SV aufsteigen, in die erste Liga, aber auch gegen Erzgebirge Aue gab es die 3 Punkte nicht. Vom 1:1, Mats Nicholson.
5 Spiele in Folge ohne Sieg und schon wieder ein Heimspiel mit viel Ballbesitz und ganz wenigen Torchancen. Zu wenig, so das Fazit von HSV-Kapitän Aaron Hunt. Aue ging nach einem Fehler von Keeper Pollersbeck kurz vor der Pause in Führung. Windsheimer glich dann kurz nach Wiederbeginn aus. Die beste Chance danach hatte Kapitän Hunt. Sein Freistoß klatschte in der 85. Minute an die Querlatte. Der HSV muss mit großer Wahrscheinlichkeit bis zum letzten Spieltag zittern. Die Hamburger verteidigen ihren 2. Platz gerade so, haben aber nur noch 2 Punkte Vorsprung auf Paderborn.
Ähnliche Serie bei Union Berlin, die heute ebenfalls 1:1 spielten in Fürth. Von dort berichtet Hans-Peter Pull.
Die Sieglosserie von Union Berlin setzt sich auch in Fürth fort. Denn das etwas schmeichelhafte 1:1 der Köpenicker war die 5. Zweitligapartie in Folge ohne Sieg für Union. Die Gäste kamen in den ersten 30 Minuten der ersten Halbzeit überhaupt nicht ins Spiel, überstanden brenzlige Situationen und gingen dann doch durch Joshua Mees in der 35. Minute in Führung. Doch Fürth steckte nicht auf, kämpfte und spielte Union nieder und kam durch Kapitän Marco Caligiuri in der 67. Minute zum verdienten 1:1 Ausgleich. Berlins Trainer Urs Fischer war nicht zufrieden und sprach von einem glücklichen Punkt seines Teams, das in der Tabelle nun auf Rang 4 zurückgefallen ist.
Duisburg und Sandhausen trennten sich 2:2. Immerhin Aufstiegsaspirant Paderborn konnte gewinnen 2:1 in Kiel.
So spielt ein Aufstiegsaspirant. Das Team von Steffen Baumgart entscheidet das Verfolgerduell im Kieler Holstein-Stadion verdient für sich. Dabei zeigten die Ostwestfalen nicht nur Offensivfußball, sondern auch Moral. Nach der Kieler Führung direkt nach der Halbzeit glich Pröger mit einem Distanzschuss aus. Christopher Antwi-Acay wurde dann 7 Minuten vor dem Ende zum Matchwinner mit seinem Treffer zum 2:1 für den SCP. Während die 250 mitgereisten Paderborner Fans mit dem Sprung auf den Relegationsplatz vom Aufstieg träumen, denkt der Paderborner Coach Steffen Baumgart nach dem 2:1 in Kiel schon wieder an den kommenden Gegner Heidenheim.
berichtet Fabian Wittke. Und für Holstein Kiel war in diesem Heimspiel zum ersten Mal die neu errichtete Osttribüne komplett nutzbar, denn der Bau ist fast abgeschlossen. Jetzt fasst das Stadion in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt 15.000 Menschen. Aber der Weg dahin war nicht ganz einfach. Die Stadt suchte vergeblich nach einem Bauunternehmer. Vor dem Spiel gegen Paderborn hat sich unser Landeskorrespondent Christian Wolf auf der Baustelle umgesehen und er erklärt, wie der Umbau am Ende doch gestemmt wurde.
Schon von Weitem erhebt sich die neue Tribüne vom Rest des Stadions. Denn die 800 Tonnen schwere Stahlkonstruktion ist fast doppelt so hoch wie der Rest. Weiß schimmernd sieht der Bau von außen aus. Innen drin können unten 4000 Fans stehen und auf dem oberen Rang sind 3000 blaue Sitze montiert. Dazwischen sind auch weiße aufgebaut, die zusammen die Buchstaben KSV formen, was für Kieler Sportvereinigung Holstein steht. Erst Anfang des Jahres hatte Holstein Kiel den Auftrag vergeben. Seit 2 Monaten wird an der neuen Tribüne gebaut. Noch ist der Bau nicht fertig, noch wird überall gehämmert, geschraubt und geflext. Erst in 2 Wochen sollen die Restarbeiten beendet sein. Vereinspräsident Steffen Schneekloth hofft vor allem auf eine tolle Atmosphäre im Stadion. Dass es sich bei der neuen Tribüne um ein Provisorium handelt, stört ihn nicht.
Zum einen haben wir durch den Aufbau der neuen Osttribüne gegenüber der DFL sämtliche Lizenzauflagen erfüllen können, dass wir mindestens 15.000 Zuschauer hier zu Zweitligaspielen und Bundesligaspielen beherbergen können. Andererseits verschafft uns die neue Osttribüne als Provisorium die Möglichkeit, das hier liegende Gebiet mit einem B-Plan zu überplanen und auch eine eigene Stadionplanung voranzutreiben, die nicht nur eine Tribüne, sondern ein ganzes Stadion beinhaltet.
Durch das neue Bauwerk an der Ostseite bekommt das Stadion ein völlig neues Gesicht. Geplant war das so nicht. Eigentlich sollte die neue Tribüne bis Ende der Saison aus Beton gebaut werden. Für rund 12 Millionen Euro. Dieser ehrgeizige Zeitplan hatte offenbar viele Bauunternehmen abgeschreckt. 2-mal hatte die Stadt Kiel europaweit vergeblich nach einem Generalunternehmer gesucht. Das musste so gemacht werden, denn das Stadion gehört der Stadt und der Bau soll mit öffentlichen Geldern finanziert werden. Erst als der Verein die Initiative ergriffen hatte, konnte das alternative Bauvorhaben angeschoben werden. Die jetzt gebaute Stahlkonstruktion kann 4 Jahre stehen bleiben, nach einer erneuten Revision sogar noch länger, erklärt Bernd Helmstadt, Geschäftsführer der zuständigen Baufirma Nüssli.
Grundsätzlich von den Normen her und von der Gesetzgebung her gibt es keinen Unterschied. Das würde auch für ewig gut sein. Gibt sicherlich in der Ausbauqualität immer dann Unterschiede, aber letztendlich von dem, was es statisch hält und von der Funktionalität, gibt es keinen Unterschied.
Verein und Stadt wollen aber nach wie vor einen Stadionneubau mit Platz für 25.000 Zuschauer. Vor 2 Jahren wurden die Kosten für ein derartiges Bauvorhaben auf mindestens 50 Millionen Euro geschätzt. Mittlerweile dürfte sich die Summe wegen gestiegener Baukosten nochmal erhöht haben. Die Planungen laufen im Hintergrund weiter. Wann mit dem neuen Bau begonnen werden kann, ist aber noch nicht klar. Holstein Kiels Vereinspräsident Steffen Schneekloth.
Die Stadt arbeitet daran, das Gebiet so zu überplanen, dass es mit einem rechtskräftigen B-Plan versehen ist. Und der Verein arbeitet daran, wie ein neues Stadion aussehen könnte und treibt diesseits die Planung für sich voran.
Nicht nur von außen wirkt die Tribüne riesig. Vom Platz aus gesehen wirkt der Bau neben dem Spielfeld wie ein offener Schuhkarton, der auf die Seite gefallen ist. Diese Optik hat aber auch akustische Auswirkungen.
Es ist das erste Mal, dass das Holsteinstadion eben auch an der Seite der Osttribüne geschlossen ist. Und das ist sowohl für die Zuschauer, aber auch für die Spieler eine ganz besondere Situation. Und das Stimmungsbild ist hier deutlich besser als in der Vergangenheit.
Holstein-Fans hoffen, mit der neuen Tribüne im Rücken der 12. Spieler auf dem Platz zu sein und so dem Verein für die restlichen Spiele zu helfen.
12.000 Zuschauer, 15.000 stehen wie ein einzelner Holstein Kiel.
Nicht? Ich glaube, das ist noch zu früh für den Aufstieg. Man wünscht sich das natürlich immer irgendwie, aber ich glaube, da würden sie gleich wieder absteigen.
Ja, ist das auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich gut. Oh, sieht das ganz groß aus. Mal schauen, ob das restliche Stadion auch noch so groß wird.
Super, super. Das Beste, was passieren konnte.
In Kiel träumen die Fans also weiterhin von der ersten Fußball-Bundesliga. In den verbleibenden Heimspielen werden sie also von der neuen Osttribüne und dem restlichen Stadion alles geben, um ihre Mannschaft anzufeuern.
Holstein Kiel! hoffen auf die erste Liga mit der neuen Osttribüne bei Holstein Kiel. Das war ein Beitrag von Christian Wolf. Und in dieser ersten Liga, von der wir gerade noch sprachen, da liegt Gladbach gegen Leipzig 0:1 zurück zur Halbzeit und gleich ist auch schon wieder Anpfiff. Der VfL Osnabrück freut sich heute auch über den Aufstieg von der dritten in die zweite Fußball-Bundesliga. Das norddeutsche Team nutzte 4 Tage vor Saisonende heute die erste Aufstiegschance. Burkhard Tillner.
Der VfL Osnabrück hat nach einer bislang überragenden Saison am 5. Spieltag seinen Zweitligaaufstieg mit einem 2:0 über den VfR Aalen perfekt gemacht. Vor einem Jahr, knapp dem Abstieg entronnen, hielt Sportdirektor Benjamin Schmiedes am Trainer Daniel Thun fest, trotz einer zuvor ebenfalls beeindruckenden Negativserie. Gemeinsam stellten sie ein Team zusammen aus Spielern, die nicht mit Geld, sondern Argumenten und Visionen an die Bremer Brücke gelockt wurden. Das Ergebnis, eine Saison voller Superlative und der vorzeitige Aufstieg, der nach 8 tristen Drittliga-Jahren in Osnabrück von den Fans des VfL euphorisch gefeiert wurde, im Mittelpunkt Daniel Thun.
Osnabrück hat sich das verdient. Wir haben alles dafür getan, dass Osnabrück sich mal wieder so fühlen kann. Und jetzt suche ich aber erstmal meine Jungs, weil da gibt es ein paar, bei denen ich mich auch bedanken möchte.
Auch im Erfolg bescheiden. Team und Trainer freuen sich auf die 24. Zweitligasaison des VfL. Die zweite Liga darf sich auf den VfL und sein Stadion Bremer Brücke freuen.
Es ging um den Klassenerhalt für die deutschen Tennisfrauen. Sie mussten sich heute und gestern im Nationenwettbewerb Fed Cup mit Lettland duellieren, damit sie in der Top-Liga der Weltgruppe bleiben. Gestern gewannen Andrea Petkovic und Julia Görges die beiden Einzel. Heute setzte Mona Bartel mit dem entscheidenden 3. Einzelsieg ein Ausrufezeichen hinter den Klassenerhalt. Ina Kast.
Der Gesamtsieg stand schon vor dem abschließenden Doppel fest. Kapitän Jens Gerlach entschied sich kurzfristig zu einem Wechsel, schickte Mona Bartel statt Julia Görges in den 2. Relegationstag. Bartel holte den wichtigen 3. Punkt, gewann ihr Einzel gegen die French Open-Siegerin von 2017, Jelena Ostapenko, glatt in 2 Sätzen mit 6:4 und 6:3. Dadurch lag das deutsche Team schon uneinholbar vorn. Das insgesamt 4. Einzel wurde nicht mehr gespielt. Die deutschen Tennisspielerinnen haben den Abstieg aus der Weltgruppe der besten 8 Nationen damit verhindert. Der einzige kleine Makel in Riga, das bedeutungslose Doppel, haben Andrea Petkovic und Annalena Grünefeld zum Abschluss deutlich verloren.
Und darüber möchte ich jetzt gerne sprechen mit dem Tennisexperten Philipp Joubert, der unter anderem den Podcast Chip and Charge betreibt. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Schweizer.
Was war denn aus Ihrer Sicht das Stärkste, was die 3 Frauen da im Einzel und dann vielleicht noch etwas schwächer im Doppel gezeigt haben?
Auch wahrscheinlich die Gesamtleistung. Man darf nicht vergessen, auf Seite der Lettinnen war mit Aljona Ostapenko eine ehemalige French Open-Siegerin dabei, die wirklich absolutes Weltklasse-Tennis spielen kann. Natürlich gab es einen Ausfall von Anastasia Sevastova, der eigentlichen Top-Spielerin Lettlands, aber die Deutschen haben eben gezeigt, sie sind in der Breite einfach besser gewesen. Das lettische Team hatte eben Ostapenko, darüber hinaus eine Spielerin, die etwas außerhalb der Top 200 gerankt ist, aber eben das deutsche Team kam mit einer guten Leistung oder mit einem breit aufgestellten Team unter einer guten Leistung durchs Wochenende. Und da muss man einfach sagen, vor allem taktisch war das sehr gut, was gegen Ostapenko geboten wurde. Ostapenko ist so ein bisschen, naja, wie wir alle mal mit Anfang 20 sein wollten, mutig, draufgegangen, relativ kompromisslos, und da heißt es dann wirklich, kluges Tennis gegen zu spielen. Das haben sowohl Andrea Petkovic als eben auch Mona Bartel geboten. Von daher wirklich eine geschlossene Leistung des Teams, die dann eben dazu geführt hat, dass es keinen Abstieg gibt.
Also aus Ihrer Sicht auch eine mutige Entscheidung von Teamchef Jens Gerlach, dann Mona Bartel spielen zu lassen, die ja Platz 90 der Weltrangliste belegt, Julia Görges dagegen Platz 17.
Julia Görges hatte wohl Nackenprobleme in den letzten Tagen, wurde dann gestern auch relativ gefordert, hatte einige Probleme beim Aufschlag. Und zu Mona Bartel muss man sagen, das Schlagtalent ist das einer Top-20-Spielerin. Sie war in der Vergangenheit auch knapp dran an den Top 20, hat wunderbare Schläge. Und das hilft ihr normalerweise gerade bei solchen Indoor-Bedingungen, wo der Ball häufig nicht so hoch abspringt. Und das hat man dann heute gesehen gegen Ostapenko, was sagen muss, was sie wirklich in den letzten Jahren gelernt hat und diesmal gezeigt hat, war ein ruhiges und konzentriertes Tennis. Sie hat immer wieder die Rückhand von Ostapenko angespielt, aber in guten Winkeln, sodass Ostapenko nicht direkt angreifen konnte. Ist dann auf die Vorhand gegangen, wo Ostapenko häufiger wackelt. Von daher, es war sicherlich eine mutige Entscheidung, aber eine, die absolut vertretbar war.
Wenn Sie dieses Team anschauen, zu dem ja normalerweise Angelique Kerber dazugehört, die jetzt diesmal gefehlt hat wegen einer verschleppten Grippe, was ist denn aus der so viel gelobten Generation um Kerber, Görges, Petkovic geworden? Hat die noch das Potenzial, den Titel vielleicht noch einmal zu holen, auch wenn sie schon jenseits der 30 sind?
Ganz sicherlich sogar. Man muss sagen, das Damentennis ist in der Breite unglaublich gut aufgestellt im Moment. Es gibt 40, 50 Spielerinnen, die Chance haben, Grand-Slam-Turniere zu gewinnen. Und viele Mannschaften haben halt 2, 3 Spielerinnen, die wirklich absolutes Weltklasseniveau abrufen können. Und wir wissen ja nicht, ob es im nächsten Jahr eine Reform geben wird, die es schwerer machen könnte für das deutsche Team. Darüber sprechen wir in der Tat gleich noch. Aber es ist im Moment so, sollte in diesem Format weitergespielt werden, wir im nächsten Jahr 8 Teams sehen, die um diesen Titel spielen, da hat das deutsche Team sicherlich sehr gute Chancen, einfach weil mit Kerber eine absolute Spitzenspielerin dabei ist. Mit Julia Görges eine, die auf relativ vielen Belegen sehr gutes Tennis abrufen kann. Wo es hängt oder wo es hakt vielmehr, ist eben beim Doppel. Und das hat man heute gesehen, es gab diese Niederlage. Die Deutschen hätten sicherlich auch nicht aufs Doppel ankommen lassen wollen. Da ist wahrscheinlich noch so ein bisschen Haken, aber abseits davon gehören die Deutschen sicherlich zu den 10 besten Teams auf der Welt.
Der Männerwettbewerb Davis Cup sorgt ja seit einigen Monaten wegen der angesprochenen Reform für viel Skepsis. Im Fokus soll da künftig ein Finalturnier in Madrid stehen, auf die Beine gestellt von einer großen Investmentgruppe. Diese Überlegungen in die Richtung, die gibt's ja auch bei den Frauen. Wie weit ist man denn da?
Das ist eine gute Frage. Das Problem im Tennis ist ja häufig, es fehlt an Transparenz. Was wir wissen, es gibt im Moment deren 3 Optionen. Entweder ein weiter so, wie wir es jetzt erleben, wirklich 8 Teams, die darum spielen, eben Fed Cup Champion zu werden. Eine Aufstockung auf 16 Teams, wie es zum Beispiel gerne der DTB haben möchte, wo wir wie damals bei den Herren einfach eben dieses Format sehen würden, wo die 16 Teams aufeinandertreffen in einem Format wie zum Beispiel bei einer Fußball-WM in den letzten 16 bis hin zum Finale. Oder aber eben angesprochenes Finalturnier. Das Ding ist, hinter diesem Finalturnier stehen viele Fragezeichen. Wir haben es bei den Herren eben noch nicht erlebt. Es gab viel Kritik daran. Es gab aber eben auch jene, die das unterstützt haben, weil es eben vielen Nationen die Chance gibt, um diesen Titel mitzuspielen. Zum Beispiel der lettische Kapitän hier des Damenteams ist jemand, der sagt, hey, das gibt eben auch Teams für uns eine Chance, um diesen Titel mitzuspielen. Im Sommer wird es eine Entscheidung geben. Es sieht momentan danach aus, als wenn diese Kosmos-Gruppe, die von Ihnen angesprochene Gruppe, eine gute Chance haben wird, das Turnier durchzusetzen, was dann im nächsten April stattfinden soll. Dafür wird es dann eine Qualifikationsrunde im Februar geben, dann wohl 12 Teams, die um den Titel mitspielen. Sportlich für den DTB sicherlich nicht so gut, weil eben dann die Konkurrenz sehr hoch wäre. Aber ansonsten steht der DTB diesen Reformen eher skeptisch gegenüber.
Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen aus der Welt des Tennis an Philipp Joubert, der den Podcast Chip and Charge betreibt. 350 Athleten aus der ganzen Welt trafen sich vergangene Woche zum Athletenforum des Internationalen Olympischen Komitees. Die Revolution von unten blieb aus. Vorab hatte der Verein Athleten Deutschland vom IOC unter anderem gefordert, es solle 25% der Olympiaeinnahmen an Athleten ausschütten. Zwar wollte Athletenvertreter Jonathan Koch vergangenen Sonntag hier im Deutschlandfunk nicht auf Biegen und Brechen an der Zahl 25 festhalten. Aber
im Grundsatz sind wir immer noch der Meinung und wurden hier auch, finde ich, sehr gut bestätigt, dass sich eine Beteiligung von Athleten an den Einnahmen Olympischer Spiele einfach aufdrängt. Alles wird professioneller, überall fließt Geld, nur nie an die Athleten direkt.
Das wiederum würde die bisherige Finanzierung im olympischen Sport gehörig durcheinanderwirbeln. Und darüber konnte ich vor der Sendung mit einem ausgesprochenen Kritiker dieses Athletenvorschlags sprechen. Thomas Konitzko, Präsident des Deutschen Kanuverbands und Vizepräsident im Weltkanuverband. Erste Frage an ihn: Warum sollen Athletinnen und Athleten nicht direkt an den Milliardeneinnahmen beteiligt werden?
Also ich denke, die Athleten sind ja direkt an den Milliardeneinnahmen von den Olympischen Spielen dadurch beteiligt, dass sie ihren Mehrwert auf der Bühne der Olympischen Spiele ja erheblich erhöhen können, dass sie die Faszination der Olympischen Spiele dafür nutzen können, nicht nur ihr herausragendes Talent auszuleben, sondern eben auch dann später durch persönliche Sponsoreneinnahmen davon zu profitieren. Und ich denke, man müsste an dieser Stelle erwähnen, das wird ja häufig gern vergessen, dass das IOC sehr viel dafür tut, dass die Bühne der Olympischen Spiele eben auch finanziert wird mit 2,5 Milliarden pro pro Sommerspielen ist ja das IOC an der Finanzierung beteiligt und sorgt dafür, dass unsere Sportler eine Bühne bekommen, um ihr herausragendes Talent zu präsentieren.
Sie sprechen da jetzt von der olympischen Solidarität. So nennt man das ja, dass dann eben Geld an die Verbände fließt. Aber die Argumentation der Athleten ist ja, die Arbeiter wollen bezahlt werden vom Konzern, der mit ihnen Geld verdient, dem IOC.
Naja, die Athleten verdienen deshalb gutes Geld, weil sie bei Olympischen Spielen sich präsentieren können. Und Sie dürfen ja auch nicht vergessen, dass wir von der absoluten Spitze der Athleten reden. Bei uns im Verband wollen sich 250 Athleten für Olympische Spiele qualifizieren. Am Ende können maximal 18 starten. Was passiert mit den anderen 90%? Auch die müssen irgendwo abgesichert werden. Also ich bin dafür, dass die Athleten so gut wie möglich abgesichert werden. Aber ich denke, dass wenn man Geld aus dem System der Organisation der Olympischen Spiele herausnehmen muss, um Athleten zu bezahlen, oder aus dem Olympischen Solidarpakt, der ja auch Länder finanziert, die es sich eben aus Steuergeldern nicht leisten können, Sportler zu Olympischen Spielen zu schicken, oder aber von den internationalen Verbänden wegnimmt, die das Wettkampfsystem zwischen den Olympischen Spielen finanzieren, wie auch die Bühne, nämlich die Olympischen Spiele, an sich schwächen würden. Und ich glaube, das wollen weder die Athleten noch will das IOC.
Herr Konitzko, sichert Ihr Verband Athletinnen und Athleten ab, wenn sie in das Risiko gehen, Spitzensportler zu werden, nebenbei keine Ausbildung machen, dann möglicherweise wegen einer Verletzung die Karriere frühzeitig ohne Ausbildung beenden müssen?
Das ist der Punkt. Das ist die Aufgabe der Gesellschaft und das macht sie immer besser. Und auch mit der Spitzensportreform hat sich ja da einiges getan. Ich denke, dass diese Absicherung nicht optimal ist, aber sie ist besser geworden.
Aber Sie sagen ja gerade, das Geld des IOC, das an die Verbände fließt, müsste die Athleten über die Verbände absichern.
Die Athleten werden nie über Verbände abgesichert werden können. Sie können nur über eine Gesellschaft abgesichert werden, die den Wert des Leistungssports schätzt und die dafür bereit ist, Steuergelder aufzubringen. Und das ist in Deutschland der Fall. Und wir versuchen als Deutscher Kanuverband natürlich hier so gut wie möglich auch die sportliche Laufbahn zusammenzubringen mit einer dualen Karriere, um eben die Absicherung aller Sportler zu sichern und nicht nur die Absicherung der Sportler, die bei Olympischen Spielen dann entsprechend erfolgreich sind.
Jetzt sprechen Sie ja auch schon von Steuergeld. Diese Stellen, die werden ja auch von Steuerzahlern unterstützt, zum Beispiel durch Sportförderstellen bei der Bundeswehr. Dazu kommt eine Stiftung wie die Deutsche Sporthilfe. Wäre es da nicht fair, wenn die Olympia-Firma auch direkt an die Athleten Geld gibt?
Schauen Sie, die Sportarten, über die wir sprechen, die Fechter, auch die Kanuten, die Ringer, die sind ja in ihrer öffentlichen Wahrnehmung zwischen Olympischen Spielen eher sehr beschränkt
wahrnehmbar. Und verdienen durch Olympia danach auch nicht besonders viel, außer sie gewinnen eine Goldmedaille.
Aber da denke ich eben, dass diese Bühne finanziert werden muss, Olympische Spiele, weil nur die Olympischen Spiele es den Sportlern ermöglichen, dann später gut zu verdienen, den wenigen, die dann auch erfolgreich sind. Und deshalb glaube ich, ist es sinnvoll, dass man alles Geld, und da kann man den IOC nicht vorwerfen, dass es das nicht tut, was vorhanden ist, tatsächlich in die Organisation, in die Durchführung der Olympischen Spiele steckt, weil das, glaube ich, einen größeren Mehrwert für die Sportler hat, als nur eine einmalige Prämie für eine Olympiateilnahme dann zu bekommen.
Also Sie sagen ganz klar, keine Bezahlung an Athletinnen und Athleten, nur gute Strukturen sind möglich.
Gute Strukturen sind möglich und ich glaube, es wäre auch nicht fair, wenn die Sportler, die dann sehr erfolgreich sind, diesen Erfolg für sich individualisieren, aber die ganzen Aufwendungen, die Gesellschaft betreiben muss, damit jemand sein Talent ausleben kann, das geht los im Verein und das hört nicht bei den Steuergeldern auf, die über die Jahre aufgebracht werden müssen, damit sich ein Talent entwickelt, dass man diese Aufwendung sozialisiert. Also ich glaube, das ist nicht fair.
Werden die Risiken denn nicht auch individualisiert?
Jeder Sportler weiß, auf was er sich einlässt. Und es kommt tatsächlich auf das System an, dass diese Risiken abfedert, die sind da. Das kann ich nicht bestreiten. Aber ich glaube, wir in Deutschland sind dort auf einem sehr guten Weg, diese Risiken abzufedern. Aber Sie dürfen nicht verkennen, dass eben international das Geld des IOC auch dafür verwendet wird, dass in anderen Ländern eben auch diese Risiken abgefedert werden, dort, wo eben keine Steuermittel für die Organisation des Sports zur Verfügung stehen.
Herr Konitzko, wir hören eindeutig raus, dass Sie da ganz kritisch sind. Geht es Ihnen da lediglich um die Höhe von 25%, die da jetzt im Raum stand, weil Sie als Verbandsvertreter auch fürchten, dass Verbände dann ein deutlich kleineres Stück vom Kuchen abbekommen?
Also ich kann diesen Anspruch der Sportler nachvollziehen. Das ist überhaupt nicht die Frage. Und ich denke, dass das Bundeskartellamt mit der Entscheidung, dass Sportler auch individuelle Werbepartner bei Olympia präsentieren können, hier einen richtigen Schritt gegangen ist. Und ich glaube, das könnte auch ein Kompromiss sein, der vielleicht beiden Seiten gerecht wird.
Also Sie würden sich auch nicht auf einen kleineren Prozentsatz für Tantiemen vom IOC runterhandeln lassen?
Das geht nicht um runterhandeln, sondern das geht um ein erfolgreiches Modell. Ja, man kann es Solidarmodell nennen, was überhaupt erst die Basis für eine erfolgreiche Präsentation des Sports auf der Weltbühne ist. Die Olympischen Spiele sind nach wie vor der attraktivste und am meisten wahrgenommene sportliche Wettkampf weltweit. Und dieses System muss finanziert werden. Und wenn man dort Geld wegnimmt, dann muss man es ja an anderer Stelle einsparen. Das könnte zulasten dieses Systems Olympische Spiele und auch zulasten der Faszination Olympischer Spiele gehen.
Bei uns im Deutschlandfunk Thomas Konitzko, Präsident des Deutschen Kanuverbands und Vizepräsident im Weltkanuverband. Leipzig führt inzwischen 2:0 in Gladbach. Wieder traf Marcel Halstenberg. Die Playoffs in der deutschen Eishockeyliga sind bei der Finalrunde angelangt. Auch hier gilt, wer als erstes 4 Spiele in der Serie gewinnt, ist Meister. Am Donnerstag hatte München in Mannheim mit 2:1 nach Verlängerung gewonnen. Es steht also nach Spielen 1:0 und ab 20 Uhr hat Mannheim die Chance zum Ausgleich. Taufik Khalil ist in der Münchner Arena. Herr Khalil, was spricht denn dafür, dass den Mannheimern das auch auswärts gelingt?
Naja, es spricht sicherlich dafür, dass beide Teams hier auf dermaßen gleichem Level unterwegs sind. Sie haben ja bereits in der Hauptrunde 4-mal gegeneinander gespielt. Jeder hat mal auswärts gewonnen, jeder hat mal zu Hause gewonnen. Es ging 2-mal in die Verlängerung. Jetzt auch wieder im ersten Playoff-Spiel Münchensieg in Mannheim. Also auch nicht ganz überraschend, durchaus möglich, denn auch das ist ja schon in der Hauptrunde passiert. Wieder in der Verlängerung. Das ist so viel Augenhöhe, was beide Teams hier miteinander verbindet, dass das jederzeit möglich ist. Es wird wahrscheinlich wieder keine Mannschaft sich frühzeitig absetzen können. Bei München fehlt jetzt noch ein weiterer starker Spieler mit, Justin Chuck. Und das ist einfach so bitter, dass eben bei ihnen hier die Leute ausgehen. Die Müdigkeit der Münchner ist sicherlich wichtig. Sie haben viel mehr Spiele in der Champions League in den Knochen. Sie mussten in den Playoffs gegen Augsburg viel mehr Minuten machen als die Mannheimer, die ja in 4 Spielen glatt durchmarschiert sind. Also es ist alles möglich. Das wird wieder vielleicht ein sehr, sehr langer Eishockeyabend hier in München.
Danke, Taufik Khalil. Und wir sind wieder beim Fußball, wo heute Abend ja auch Hoffenheim spielt. Für Hoffenheims Mehrheitseigner und Mäzen Dietmar Hopp gibt es neben der sportlichen Auseinandersetzung aktuell auch eine gerichtliche. Wieder muss man sagen, der Mäzen gilt einigen Fußballfans als Feindbild, weil er mit seiner Millionenförderung für den Verein, für den zunehmenden Kapitalismus, für viele Fans zumindest, im Fußball steht. Dafür gibt es neben inhaltlicher Kritik auch persönliche Beleidigungen, Plakate mit Hopps Gesicht hinter einem Fadenkreuz oder Schmähgesänge. Dietmar Hopp lässt sich das nicht gefallen und geht gerichtlich dagegen vor. Anfang des Jahres gab es Geldstrafen für Anhänger des 1. FC Köln und diese Woche begann die Verhandlung gegen BVB-Fans vor dem Amtsgericht Sinsheim. Die Fanhilfe Dortmund hatte die Ermittlungen verurteilt und in einem Statement geschrieben, das gefährde die Fankultur in der Gesamtheit. Warum man in der Fanszene so gereizt auf diese Verfahren reagiert, darüber konnte ich am Nachmittag mit Helen Breit sprechen. Sie ist Mitglied der Interessengemeinschaft Unsere Kurve und sitzt im Kassenrat des Fanrechtefonds, der Fans aushilft. Gibt es für Fans aus Ihrer Sicht ein Recht auf Schmähgesänge?
Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage. So wie, glaube ich, niemand das Recht hat, andere zu beleidigen, da hört es im Fußball nicht auf an sich. Gleichwohl würde ich sagen, dass alle Menschen, die schon mal, ob das auf dem Sportplatz war oder im Bundesligastadion, im Fußball doch auch manchmal die Regeln ein bisschen anders sind, vieles aus der Emotion heraus geschieht, wo ich mich frage, ob man da zum Beispiel die gleichen Maßstäbe wie bei einer Diskussion im Klassenzimmer anlegen muss.
Sind solche Schmähungen nicht per se ein No-Go? Oder anders gefragt, wollen Fußballfans also schlechtes Benehmen für sich reklamieren?
Ich glaube nicht, dass das Fußballfans für sich reklamieren wollen, aber ich glaube, wenn man auch auf die Haupttribüne geht, also ich würde es gar nicht nur auf Fans sehen, auf den Stehplätzen beziehen, sondern im Fußball ist tatsächlich ein anderer Ton, ich glaube oft auch ein rauerer Ton. Da kann man sich ganz grundsätzlich drüber unterhalten, muss das so sein oder muss das nicht so sein. Aber ich glaube, da hat sich der Fußball auch tatsächlich positiv gewandelt, vor allem über die Stehplätze. Wir haben früher Gesänge gehabt, die tatsächlich sehr diskriminierend oder auch rassistisch waren. Und da hat man es geschafft, das intern aus dem Fernsehen heraus zu ächten und zu sagen, so wollen wir auf jeden Fall nicht auftreten. Mhm. Also ich glaube, da finden durchaus Diskussionen statt, die aber natürlich nicht immer in die Öffentlichkeit getragen werden und die auch ein längerer Prozess, vor allem Aushandlungsprozess, dann lokal in den Fernsehen ist.
Wenn die Fanszene das jetzt, also zum Beispiel solche Schmähgesänge gegen Dietmar Hopp unter sich regulieren sollte, dann vielleicht mal die Frage, traut sich das denn jemand auf der Tribüne zum Beispiel des BVB oder des 1. FC Köln für Herrn Hopp einzutreten?
Ja, das wäre interessant, wie man das überhaupt auch nachverfolgen will. Also ich bin mir sicher, dass es immer wieder auf Stehplätzen Diskussionen untereinander gibt, was gerade ein angemessener Gesang ist, was ein angemessener Ausdruck ist oder nicht. Wir sprechen jetzt aber ja davon, was sozusagen im Kollektiv, ohne dass es miteinander abgesprochen ist, wahrnehmbar ist von außen. Und da ist mit Sicherheit nicht wahrnehmbar, ob Menschen miteinander in Diskussion treten, ob man sehr plump beleidigen sollte oder nicht, ob man kreativ pöbeln kann zum Beispiel, was dann vielleicht weniger oder gar nicht die Würde eines anderen Menschen herabsetzt. Aber ich glaube, das ist eine sehr differenzierte Diskussion, die man da führen könnte, die aber meiner Meinung nach gerade verhindert wird, dadurch, dass versucht wird, das rechtlich zu regeln und es eben nicht im Gespräch miteinander zu regeln.
Also Sie werfen Herrn Hopp vor, dass er dagegen gerichtlich vorgeht?
Ich frage mich, also ich habe noch kein Statement dazu öffentlich gelesen, ob er tatsächlich persönlich davon getroffen ist und da ein persönliches Anliegen hat, weil er sich da nicht als öffentliche Person, die für den Verein Hoffenheim steht, wahrgenommen fühlt, sondern wirklich als Einzelperson, als Individuum. Das würde mich, glaube ich, in erster Linie interessieren, habe ich noch nicht wahrgenommen. Und ich finde, durch die Strafverfahren und auch die permanente dann öffentliche Stellungnahme, dass er das auf jeden Fall verfolgen wird, sorgt er nicht dafür, dass das Thema runtergekocht wird und vielleicht auch mal in Ruhe das ein bisschen absickern kann, sondern eher, dass immer wieder hochgehalten wird. Und dadurch, glaube ich, bedient er diesen Konflikt, der da eigentlich dahinter steht, um den es auch geht. 50+1 auf der einen Seite, auf der anderen Seite Investoren, die in den Fußball Geld reinpumpen ohne Ende. Die Frage von Gleichheit im Wettbewerb. Also ich glaube, um solche Fragen geht es ja eigentlich, wenn wir über Hoffenheim sprechen, beziehungsweise dann müsste man fast schon über RB Leipzig sprechen, die ja auch sozusagen viel Aggressionen oder auch Wut, Verzweiflung abgekriegt haben. Das vorher Hoffenheim hatte, hat sich ja auf RB Leipzig eher übertragen. Also es war eher am Abflammen, würde ich sagen, in der Diskussion mit Hoffenheim.
Nun geht es ja hier um Dietmar Hopp und offensichtlich auch das Gefühl, dass man da eben keine persönliche Beleidigung hinnehmen möchte. Wäre es denn nicht möglich, dass man Dinge inhaltlich kritisiert und nicht auf die persönliche Ebene zieht?
Ich glaube durchaus, und da gab es auch vielfältigen Protest. Also ich glaube, das könnten Medien sehr gut nachzeichnen, auch schon ab den Aufstiegen von Hoffenheim, dass es da eine große inhaltliche Auseinandersetzung gab. Analog könnte ich das jetzt auch nochmal zu RB Leipzig aufziehen. Leider findet es aber häufig keine Resonanz. Also ich kenne viele Flyer, die sich sehr kritisch und fundiert auseinandergesetzt haben. Fans, die in den Anfängen das versucht haben, alles eher klar zu diskutieren und auch fair zu diskutieren. Und womit man aber die Öffentlichkeit erreicht, ist tatsächlich mit zumindest mal im Graubereich Aktionen oder auch grenzüberschreitenden Aktionen. Da habe ich dann gleich ein Medienecho, das ist unfassbar. Und wenn ich mit detaillierter Argumentation komme, inhaltlichen Punkten, interessiert es eher nur noch einen kleinen Kreis. Also ich glaube, das ist gar nicht jetzt als Hauptkritik an die Medien gerichtet, aber ich glaube, das ist eine Problematik, die wir im Fußball haben. Und die sich immer weiter fortsetzt. Auch da gibt es jetzt unzählige andere Beispiele, was ich einfach nicht sehr gelungen finde. Ich glaube, man sollte viel mehr das loben und auch wieder reproduzieren, wo sich Menschen eben inhaltlich stark auseinandersetzen.
Was würde denn zu einer Deeskalation führen? Und glauben Sie tatsächlich, dass man diese Menschen, die sich dazu Schmähgesängen auch hinreißen lassen, irgendwie pädagogisch bekehren könnte?
Ich finde Bekehrung immer ein bisschen gruseligen Begriff. Ich glaube, es würde darum gehen, Verständnis zu erzeugen und sozusagen auf allen Seiten, wenn wir jetzt in Metaphern bleiben wollen, abzurüsten. Und dann ist halt die Frage, wer fängt damit an?
Hm. Haben Sie einen konkreten Vorschlag, wie das gehen könnte?
Ich glaube, im Moment ist es sehr zugespitzt durch diese Strafverfahren. Also jetzt hat man die Situation, dass sich viele miteinander solidarisieren. Auch ich finde das Vorgehen nicht richtig und deswegen werde ich mich eher gegen die Strafverfahren gerade positionieren, weil da auch viele Probleme mit einhergehen. Also es werden ja auch Fans selektiv ausgewählt. Es geht nicht um 20.000, gegen die ermittelt wird. Die Frage des Antragsdelikts wird sehr in Frage gestellt. Und es wird, glaube ich, argumentiert gerade, dass es ein öffentliches Interesse gibt, dagegen vorzugehen. Und ich frage mich, sprechen wir einerseits über Moral und über moralische Grenzen oder sprechen wir um Straftaten? Und ich glaube, beides zusammen ist sehr, sehr schwierig. Und wenn ich Veränderung erzeugen will bei Menschen, glaube ich immer, dass ich erstmal Verständnis dafür generieren muss, dass das die Betroffenen selbst auch als nicht gut empfinden. Und da müsste man ansetzen. Aber ich glaube, immer wenn eine Drohkulisse außenrum steht, wo dann plötzlich Strafverfahren laufen, die ja auch tatsächlich, so habe ich das jetzt zumindest gelesen gehabt, auch mit empfindlichen teils Geldstrafen einhergehen, dann habe ich natürlich eine Konfrontation, wo wir jetzt Fanprojekte oder andere fragen müssten, wie man die wieder auflösen kann.
Sagt Fanvertreterin Helen Breit, die übrigens Anhängerin des SC Freiburg ist. Eine ausführlichere Variante unseres Gesprächs finden Sie nach der Sendung auf unserer Website. Kurz ein Zwischenstand, 1:2, Gladbachs Player schafft den Anschlusstreffer gegen Leipzig. Ab 20.30 Uhr spielt Schalke gegen Hoffenheim heute Abend in der Osternacht statt an Karfreitag. Matthias Friebe mit seinem Kommentar dazu.
Kein Spiel im Stadion. Die Geschäfte geschlossen und Tanzverbot. Aus Respekt vor den Christen, die am Karfreitag des Todes Jesu gedenken, ist der sonst alltägliche Lärm gedämpft. Der Schutz des sogenannten stillen Feiertags ist ein hohes, gesetzlich geschütztes Gut und zugleich seit Jahren Gegenstand leidenschaftlicher Diskussionen. Fakt ist, am Karfreitag darf es kein Bundesligaspiel geben. Also findet die Partie Schalke gegen Hoffenheim am Karsamstag statt. Aber nicht zur klassischen Bundesliga-Zeit um 15.30 Uhr, sondern um 20.30 Uhr, noch nach dem sonst exklusiven Abendtopspiel. Genau dann, wenn für die Christen die Feier ihres höchsten Festes beginnt. Genau dann, wenn besonders in den katholischen Kirchen mit der Osternacht der wichtigste Gottesdienst des Jahres gefeiert wird. Die exklusive Vermarktung schlägt Religion und Tradition um Längen. Und das ist in diesem Fall so unnötig wie ärgerlich. Heute Nachmittag fanden, wegen eines ohnehin angesetzten Montagsspiels, nur 4 statt sonst 5 Bundesliga-Begegnungen statt. Mit nur wenig Spielplanakrobatik wäre eine Ansetzung von Schalke gegen Hoffenheim zu einem anderen Termin möglich gewesen, ohne gleichzeitig die exklusive Vermarktung des Freitagsspiels zu riskieren, zum Beispiel durch ein weiteres Montagsspiel. Die DFL hätte dafür leicht einen Weg finden können. So aber wird die Karfreitagsruhe fast ad absurdum geführt. Denn der Karfreitag bleibt zwar still und fußballfrei, was zu begrüßen ist, aber dafür wird dann in der Osternacht gekickt. Klar kann man argumentieren, dass religiöse Gefühle und Traditionen nicht der Maßstab sein müssen für Entscheidungen in der freien Wirtschaft. Trotzdem muss das Spiel heute Abend nicht sein. Diese Terminansetzung zeigt beispielhaft ein weiteres Mal Ignoranz gegen alle Traditionen und Religionen außerhalb des Fußballs. Und sie zeigt, wie Wirtschaft und Gesellschaft im 21. Jahrhundert funktionieren. Was am Ende bestimmt, wo es lang geht. Das Geld und nichts anderes. Das gilt ja übrigens auch für christliche Feste und Feiertage. Häufig als Tradition einer immer kleiner werdenden Gruppe in einer säkularen Gesellschaft verlacht, werden sie genau dann gerne genommen, wenn sie sich in die Konsumspirale einpassen lassen. Feiertage und anschließende Brückentage, die Kurzurlaube ermöglichen und die Tourismusbranche ankurbeln. Und Weihnachten versetzt auch die in Hektik und immer extremer werdenden Shoppingrausch, die mit Religion nichts am Hut haben, aber trotzdem dem Konsum gerne frönen. Der Sinn und Hintergrund der Feiertage? Völlig egal offenbar. Wie sich Fußballkommerz über Feiertage zuspitzen kann, macht einmal mehr England vor. Der sogenannte Boxing Day am 26. Dezember ist dort inzwischen vor allem als Hochfest des Geschenkumtauschens und als Spieltag der Premier League bekannt. Das Vorreiterland der Fußballvermarktung frohlockt über gigantische Zuschauer- und Umsatzzahlen. Fußball am zweiten Weihnachtstag bleibt uns in Deutschland bisher zum Glück erspart. Die Partie heute Abend ist auf jeden Fall ein Ostergeschenk, das ich gerne zurückgeben möchte.
Ein Kommentar zum Ende von Sport am Samstag von Matthias Friebe. Ebenfalls in der Osternacht Sport aktuell heute Abend um 22.50 Uhr. Da können wir uns wieder hören. Am Mikrofon war Marina Schweitzer. Tschüss.